Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute live und in Farbe mir gegenüber Master Riga.
Oh mein Gott, hey, zum Glück kann man es nicht sehen. Langsam fange ich an, rot zu werden.
Ja, Andi Riga hier, guten Morgen.
Moin, guten Morgen.
Zum Glück kann man uns nicht sehen, weil du hast ja heute schon dein Hemd ein bisschen vollgekleckert.
Oh, irgendwie das Frühstück, das ging irgendwie daneben. Sorry, ist so.
Schön, dich hier zu haben.
Ja, danke schön. Bei dem Wetter hier in dem sonnigen Oberbayern ein Traum.
Hey, also tatsächlich zeige ich das Wetter heute von bester Seite, deswegen sitzen wir im stillen Kämmerchen, um heute Podcasts zu machen. Naja, ich kann auch nicht mountainbiken, deswegen ist es eine willkommene Sache, sich trotzdem mit dem Sport auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man mit dir einen Podcast macht, dann gibt es relativ viele Schnittstellen zum Mountainbikesport, denn du bist selbstständig, hast zusammen mit deinem Bruder, wenn ich das jetzt, unterbreche mich, wenn ich das falsch sage, du hast zusammen mit deinem Bruder die Ride Time GmbH.
Ja, da ist der Sebastian noch mit dabei, also zu dritt.
Gut, zu dritt habt ihr eine Firma, die sich mit Guiding, Coaching, Trailcentern, Destinationsmarketing, ich weiß nicht, was noch alles damit drin steckt.
Gaststätte, Gastronomie mit der Talstation.
Stimmt.
Heumüllerntal.
Ja.
Und dann haben wir noch so ein Zugsystem. Das erste wirklich physische Produkt, das Commit, wo wir dann auch dann auf einmal mitgefangen, mitgehangen im positiven Stil sind.
Sehr, sehr gut. Ja, also ihr habt Produkte, ihr habt Dienstleistungen, ihr habt Food. Aber eigentlich steht bei allem der Mountainbiker im Fokus.
So sieht's mal aus.
Ja, super spannende Geschichte. Wir persönlich haben zum ersten Mal so richtig zusammen abgehangen in Villach, gell?
Ja, so richtig. Ansonsten war es immer mal ganz kurz, so redaktionell, mal schnell für einen halben Tag, Tag, aber so mal ein paar Tage, Villach in dem Jahr.
Ja. Hm? Das war cool. Da ist mir auch die Idee gekommen, Mensch, der Andi wäre doch mal ganz interessant für diesen Podcast. Und du hattest die Idee, mich vielleicht mal zu einem DIMP-Fahrtechnik-Kurs einzuladen.
Ja, genau.
Müssen aber wir mal die gibt es ja jetzt nicht mehr. Die sind dieses Jahr jetzt leider schon rum. Und ich bin noch verletzt mit der Schulter, von daher ist das eh gerade nicht akut. Aber bevor wir eintauchen in die Arbeit, was du so tust, was du so machst und wie spannend das ist oder wie sich das entwickelt, frage ich die Menschen immer erst, wie sie zu dem geworden sind, was sie jetzt sind. Also erklär doch mal kurz, erstens, wie bist du zum Mountainbiken gekommen und zweitens, welche schulische Ausbildung hast du hinter dir oder deinen Werdegang, damit du jetzt diese Ride Time GmbH mitführst?
Ja, also das Zweiradfahren war relativ klar bei mir, weil ich war relativ ungeschickt auf dem Skateboard. Und meine Brüder, wir sind immer am Skatepark abgehangen bei uns lokal und dann habe ich es immer wieder ein bisschen probiert und über den Olli ging es nie hinaus, Kickflip war für mich so komplex und dann habe ich mit irgendwelchen Oldschool-Tricks immer angefangen und dann habe ich mich immer verletzt und dann habe ich so immer ein paar Jungs mit dem BMX rumfahren sehen und dachte mir, ey, ich cool. will einfach mit dabei sein. Lass mal so ein Bike BMX kaufen.
Gleiche Location wie die Brüder, das ist wichtig, alles andere ist egal.
Ja, genau. Und dann hatte ich mir ein BMX gekauft, damals auch meinen Onkel gefragt. Also war mein erstes Sponsorship, ja. Ne? Also war sensationell. Du, ich habe nur 60 Mark. Ich will dieses rote BMX da haben von dem Radlhändler nebenan. Ich bräuchte noch so 30, 40 Mark. Wer kann mir durch mich da unterstützen? Ja. Und ja, voll gut. Dann hatte ich mir das gekauft. Und dann bin ich mit meinen Freunden und Brüdern und so weiter dann im Skatepark wieder abgehangen. Und da war so der erste Bereich Richtung Mountainbiken.
Und dann bist du irgendwann mal von irgendeiner Party wahrscheinlich mit dem BMX nach Hause gefahren über Feldwege, damit die Polizei dich nicht sieht. Und dann bist du erst Offroad-Sport für dich entdeckt? Oder wie war die Herleitung?
Nee, ist einfach so, der große Bruder legt dann immer vor. Ne? Also wir sind zu dritt, ich bin der Mittlere. Und der hat dann auf einmal so mit Mountainbiken angefangen. Ich dachte, was ist das jetzt halt? Boah, das ist halt voll teuer und so. Ja. Und dann ging es dahin, ja, was für ein Fahrrad kaufst du dir dann? So zur Konfirmation. Und dann war es für uns alle klar, Mofa geht nicht, wir kaufen uns ein Mountainbike. Mhm. Und dann fing das Mountainbiken an, also wir sind halt bei uns im Altmühltal, sind halt immer auf Wegen gefahren und es waren immer schon so ein paar Jungs, die da abgehangen sind. Na, und dann sind wir halt auf den Weg entlang gefahren, haben dann auch einen Wald gehabt, wo wir dann mit der Schaufel reingegangen sind und haben wir unsere Sprünge gebaut. Da gab es einen Galwarzer, heißt der, so für die Insider aus Weißenburg. dann hat es die Todessprungschanze, die Todeskurve gegeben. Das hat anfangs wild gebaut und da haben die wieder gebaut und die wieder gebaut und hat irgendwie anfangs nichts funktioniert und auf einmal kamen so, okay, Distanz passt, Höhe passt und dann sind wir halt da viel abgehangen, weil es war ein Wald, der nicht bewirtschaftet wurde. Ne? Genau, und da fing das Mountainbiken für uns so nach und nach an. Hey, cool.
Ja. Wie sah ein Mountainbike damals noch aus?
Lila.
Ja, und Federgabel, wie viel Federweg?
Nein, alles starr. Alles starr. Es war alles komplett starr. Ja. Ich glaube, ein Giant.
Wir haben noch niemandem erzählt, wie alt du bist.
Ach so. Ja, lieben gerne. Bei mir 45 Jahre alt, also habe ich schon ein bisschen was damit zu tun. Und ich glaube 92, genau. Ja. Da ich 90 oder 92
cool.
In der Ecke, hatte ich mir mein erstes.
Also ich bin 91 geboren, ne?
Ja, high five. Genau, so hat es alles angefangen.
Und ich denke mal, ich bin ein alter Hase der Mountainbike, des Mountainbike-Sports irgendwie mittlerweile. Aber ja, es gab halt auch noch eine Welt, die lange, lange davor liegt. Das ist cool. Mm-hmm.
Ja, und dann kamen so Jungs auf einmal, jetzt haben sie eine Federgabel und das konnte sich vielleicht eine Handvoll aus der Clique da leisten. Und dann habe ich gesagt, gut, wir gehen einfach nur biken, einfach nur fahren. Und bei uns war es immer so, es geht steil hoch, dann hast du halt hochgeschoben, hast du mal geratscht und dann beim Runterfahren haben wir mal Gas gegeben, dann unterm Hochschieben wieder Wunden geleckt und dann wieder runter. Genau, so ging es immer weiter und dann gab es dann auch einen Verein, Erzigermania in Weißenburg, wo ich dann einfach mit dabei war, immer Partys, hat diese klassischen Rennwochenenden hat es da gegeben, bis halt Freitag hingefahren, ne? Freitag, Samstag Party 1, dann Samstag Quali, dann wieder Party und Sonntag Überleben.
Ja, so. Und?
Super.
Profikarriere ist dann leider nicht um die Ecke gekommen?
Ja, mit Sicherheit nicht, weil die waren alle immer viel, viel besser als ich. Ich war immer war begeistert, wie gut die alle fahren können. Und ich bin halt mitgefahren. Also ich war da wirklich gern dabei, weil es war einfach mega gesellig, waren gute Freunde dabei und hatten mal good times. Und dass dann das jetzt wird, wie es jetzt aussieht.
Du hast alles mit deinem Bruder gemacht, oder?
Anfangs definitiv, so der erste Weg mit meinem Bruder, weil es halt der Ältere ist. Ne? Und dann eiferst du natürlich klassischerweise nach. Aber dann, ja, wie man dann so erwachsen wird, geht er so den Weg. Ne? Und dann hat sich das für mich alles so nach und nach erschlossen, dass Mountainbiken doch ein bisschen, also das ist schon cool ist, macht viel Spaß. Ich habe dann im Winter auch, bin viel Snowboard gefahren, auch Bordercross.
Ganz kurz, bevor wir abbiegen in die Zeit ohne deinen Bruder.
Oh Gott.
Wer es interessiert, wir haben schon auch mit dem Rob einen Podcast gemacht. Also der Robert war auch schon hier in diesem Podcast. Muss man ein bisschen weiter nach unten scrollen in der Spotify- oder iTunes-Liste. Ist schon auch, glaube ich, 1-2 Jahre her, dass wir den Podcast gemacht haben. Aber das ist dein Bruder. Mhm. Mit dem zusammen arbeitest du jetzt auch eigentlich hauptsächlich irgendwie zusammen, kann man sagen. Gell? Also, aber wir sind jetzt bei der Trennung. Also du bist dann auch noch mehr ins Snowboard abgebogen.
Ja, diese Abnabelungsphase, ja, die war dann irgendwie so. Ja, ich habe dann dieses Snowboarden für mich so mit 15 herausgefunden, auch wieder über Freunde, einfach mal fahren gehen, weil von uns im Altmühltal fährst ja 2,5-3 Stunden in die Berge. Ja, und dann war das auf einmal wirklich so die neue krasse Droge und dann immer besser geworden, immer mehr Spaß dran gefunden, immer mehr gefahren und ja, dann ging es auf einmal, okay, dann fahre ich mal so offizielle Rennen mit Lizenz und so weiter, so Bordercross und dann lernst du natürlich die Spots kennen, tauchst dann auch in die Szene ein, ne, und so weiter, ach, wo kommst denn du jetzt? Und dann ging es komplett Richtung Winter und dieser Wintersport hat mich zum großen Teil dann auch hier rund in die Berge gebracht, nach Rosenheim.
Ja. Ansässig.
Ja,
seit wann?
Seit 20 Jahren.
Bist du eingebürgert, ja? Als Franke, oder? Bist du eigentlich? Was ist das?
Ich bin eher klassischer Franke. Ne?
Franke.
Eingebürgert, glaube ich, brauchst du 2 bis 3 Generationen, bis du hier angenommen wirst, so um den Dreh rum. Ich bin immer, ja, also ich befinde mich noch in der Entwicklungsphase, heißt, ich versuche den Gegenüber auch was zu vermitteln, nicht nur oberbayerisch, sondern ein bisschen fränkisch, funktioniert nicht, aber ist egal.
Ja. Hauptsache Spaß.
Ja, genau. Hauptsache wir werden nicht wieder ausgebürgert und ich hatte so einen verrückten Fokus. Mein Wunsch war, dass ich von dort, wo ich wohne, innerhalb von 2 Stunden an so viele Gletscher wie nur irgendwie möglich rankomme, dass ich den Wintersport maximal lang betreiben kann. Da war es noch das, und noch keine Gedanken gemacht über Gletscherschmelze und alles Mögliche. Ja, das waren noch andere Zeiten, da ging es darum, das waren die besten Snowparks, da waren die besten geschäften Bedingungen, da hast du am längsten Powder gehabt, okay, let's go.
Krass. Die Zeiten haben sich krass geändert. Wir haben gerade eben in der Küche gesessen und so ein bisschen über Perspektivenwechsel gesprochen. Man spricht auf jeden Fall der Schneemensch aus dir, weil du neulich wohl an einem Tisch saßt, wo es Leute gab, die nicht akzeptieren konnten, dass du noch eine andere Sportart machst außer Mountainbiken. Und da würde ich mich fast dazu zählen. Ich habe es zumindest fühlen können, weil ich als alter Hannoveraner, für uns war halt Mountainbiker, wir konnten Mountainbiken das ganze Jahr. Also Wintersport, wenn du in Hannover Wintersportler bist, Prost Mahlzeit, da fährst halt vielleicht 1-2 Mal zum Skifahren im Jahr für ein paar Tage, aber der Ritt darunter ist schon ewig weit. Und spannend. Aber du bist nach Rosenheim gezogen, Ski, Schneesport im Winter gemacht, im Sommer Mountainbiken, aber irgendwas hast du ja wahrscheinlich noch nebenbei studiert, gelernt, oder wie sah das da aus an der Front?
Genau, also ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Da hat mir mein damaliger Chef schon mit 17, hatte mir so viel Verantwortung mitgegeben, wo ich das erste Mal gemerkt habe, ich glaube, das sieht irgendwer in mir irgendwas. Mhm. Und der hat mich einfach laufen lassen. Ne? Das war im Einzelhandel, im Foto, Audio, Video, habe dann da eine halbe Fotografenausbildung auch gemacht. Und dann durfte ich auf einmal 4 Filialen leiten, das Bestellwesen, dann auch Personal anlernen und so weiter, dann auch meinen Geschäftswagen, durfte dann durch Mittelfranken touren. Das war wirklich mega cool. Und dann durfte ich aber auch mit einem Schlag feststellen, dass man ersetzbar ist. Mhm. Denn ich hatte dann Richtung Zivildienst eingeschlagen. Ja. Und 3 Monate später hatte der damalige Chef alle Filialen geschlossen.
Geschlossen?
Ja. Der hat komplett den Stecker gezogen. Ja. Und dann war für mich so, okay, ich glaube, das wird eine neue Reise.
Aber der wurde es ja nicht ersetzt, sondern der wurde zugemacht.
Ja.
Du bist ja nicht ersetzbar. Der hat einfach festgestellt, scheiße, der Andi ist weg.
Na
die
ja,
ganze
okay.
Die ganze Bude fällt gegen die Wand. Er hat gesagt, ohne diesen Mitarbeiter funktioniert gar nichts. Ich mache jetzt zu.
Ja, ich glaube, er hat einfach keinen Bock mehr gehabt, da irgendwie die Rolle zu spielen. Und dann hat er damit dann aufgehört. Wie auch immer, da hat es eine Orientierungsphase dann gegeben. Und dann ging es im Endeffekt nach dem Zivildienst. Dachte ich mir, ich will die große, weite Welt mal kennenlernen. Weil ich hatte viele Freunde, die schon in den USA, dann Austauschstudium waren. Und ich hatte bis dahin natürlich, ich hatte eine normale Hauptschulausbildung. Also hatte den klassischen Weg im kleinen Ort gemacht. Ne? Und dann dachte ich mir, da ist doch noch viel, viel mehr da draußen. Und dann hat es begonnen, dass ich mich den Weg Richtung USA durchgeschlagen habe und habe nur eine Möglichkeit gefunden, dorthin zu gehen. Und es war als Au-pair. Weil ich wollte nicht für einen Monat oder mal für einen Urlaub, es wäre alles viel zu teuer gewesen, ne? Low Budget, wie kommst du hin? Also Au-pair. Dann habe ich mir das gewünscht und ich bin sehr ein Resonanztyp. Das habe ich einfach ausgesendet, die ganze Zeit, und jedem erzählt, das will ich machen. Und dann hat es funktioniert. Genau, und dann hat so der richtig neue Weg, so der Andi Rieger hat da so richtig begonnen, dann auch volljährig und so weiter, ne? Genau, da ging es dann richtig los. Dann habe ich mir so Wünsche gemacht, was ich denn so machen möchte im Leben und so Schritt für Schritt. Und wieder mal, das hat mich jetzt zu dem gemacht, was ich jetzt da bin. Aber das war so das erste Mal so richtig über den Tellerrand rausschauen. Und es war eine mega Erfahrung mit keinerlei Englischkenntnissen, mit Hauptschulenglisch dort rüber zu gehen, war schon
fränkischem deutschen Akzent.
Ja, genau, also mit Deutsch. Fränks Englisch, Andis Fränks Englisch, genau. Ja, und das war wirklich eine sehr, sehr feine Zeit, habe ich mich auch selber mal so richtig kennengelernt. Und ja, so hat das alles begonnen. Hat mich natürlich dann auch motiviert, durch den über den Tellerrand raus weiterzumachen. Bin dann zurückgekommen und habe dann erstmal schön mein Abitur nachgemacht, wollte einfach Basic bauen, denn ja, Man studiert ja dann irgendwann, oder? Irgendwann kommt weil diese coole Zeit im Studium, die brauchst du halt schon und so, dachte ich. Und ja, das war dann der erste Schritt. Zurückgekommen, nach Nürnberg gezogen und dann mal mein Abitur, erstmal das Abitur nachgemacht.
Und was kam dann?
Dann bin ich in diesen Wintersport eingetaucht. Also auch auf beruflicher, professioneller Basis. Ich habe dann in einem Snowboardladen gearbeitet. Hä? Langweilig?
Nein. Schneesport halt.
Schneesport. Oh. Wenn du dir dann vorstellst, dass auf einmal bei dir in deinem Bus 9 Leute drinnen sitzen, mit denen du von Nürnberg in die Berge fährst. Ja, cool. Alle haben mega Bock auf Boarden. Du hast da dann im Winter so 6 bis 8 Veranstaltungen, wo die Leute dann mit dir dahin fahren. Du buchst die Hotels vor, du organisierst die Lifttickets, du organisierst die Party am Abend, die Verlosung am Abend. Auf einmal sind Sponsoren da, wo du Sachen verschenken kannst. Dann sind 2-3 Euro übrig, dann machst du von deiner eigenen Marke, machst du dann T-Shirts, Jerseys, Beanies, Hoodies, das damals schon in so wirklich nachhaltigen, mit nachhaltigen Gedanken, wo du dann selber Aufkleber ausgitterst, die auf Transferfolie bringst, auf dein Auto klebst, also es war schon eine mega geile Zeit und da hat der ganze Bereich für mich Richtung Tourismus, Reiseveranstalter, Eventveranstalter, Tourenveranstalter begonnen. Und das Border Pool, das war so eine Gemeinschaft für Border, habe ich damals gegründet und die gibt es jetzt noch. Mhm. Ist auch bei uns in der Firma integriert. Das macht der Chris aus dem Allgäu. Ja. Cooler Typ, war damals immer dabei, auch natürlich ein Franke, natürlich jetzt im Allgäu. Und war immer noch ein Mega-Ding.
Geil. Ja. Und so weiter. Und das, du hast dann aber gesagt, okay, cool, diese Art von, ich nehme mir Leute, die Begeisterung für den Sport haben und gebe denen ein geiles Erlebnis, hast du übertragen auf Mountainbike.
Bis zum heutigen Tag.
Korrekt. Wo ist dein Bike?
Zu Hause.
Ah ja, gut. Wollte nur mal fragen.
In der Garage.
Also am heutigen Start, Tag klar. Haben wir noch kein Mountainbike gesehen, aber das Wetter lädt zum Fahren ein. Du gehst ja heute sicherlich auch noch mal eine Runde aufs Rad.
Ich habe heute Nachmittag wirklich frei.
Geil.
Also ist auch so ein kleines Bonusprogramm, was ich mir eingebaut habe.
Und Borderpool, okay, wir machen das auch im Sommer. Kam dann irgendwann dein Bruder nochmal den Weg gekreuzt und hat gesagt, du Mensch, wir haben uns jetzt so lange nicht mehr gesehen, du warst abgetaucht in den Tiefen des Schnees, lass uns mal zusammen so ein Trailcenter gründen oder wie bist du dann wieder zu deinem Bruder zurückgekommen?
Ja, genau. Wenn
du dich ja so abgenabelt hast mit Amerika und Abitur, hat er auch ein Abi gemacht?
Das war auch so ein Fachabitur dann, genau. Ja, also wir sind längere Zeit, ist jeder so seinen Weg gegangen. Er noch Richtung Bundeswehr und so weiter, dann wieder zurück nach der ganzen Zeit dann ins zivile Leben, nennt sich das dann, genau. Bei mir war es dann so, Borderpool, Sommer, Surfcamps, Portugal. Lief, voll gut.
Oh. Ne? Wakeboardcamps,
die sind schon...
aus den Surferzeiten hängen geblieben.
Die sind schon sehr lange, so mit 15, 16 hat es alles angefangen, ja. Genau, und dann dachte ich mir, Kooperationen mit Snowboard-Firmen gemacht und dann auf einmal habe ich in der Snowboard-Industrie gearbeitet. Mhm. Habe dann Snowboard-Marke Arbor Snowboards aus Venice Beach, Kalifornien, genau.
Aber wie kam der Schritt dann zurück zum Mountainbiken? Also was war da so der Next Step?
Ich habe mir die ganzen Skills im Endeffekt nochmal im Wintersport geholt. Und dann ist die Firma mit runtergezogen ins Chiemgau. Und dann kam der Switch, dass der Winter kürzer wurde, dann das Mountainbiken mehr wurde. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wenn jetzt halt die Auftragslage da jetzt nicht mehr so stark ist, wenn der Boom war ja dann auch durch, dann muss man mal schauen, wie die Reise weitergeht. Und wurde Mountainbiken auf einmal so groß. Und da hatte ich ja schon längst meine Fahrtechnikschule hier. Die wird jetzt nächstes Jahr 15 Jahre alt. Also da ist Jubiläum.
Happy Trails.
Happy Trails, genau. Ja. Und dann habe ich da einfach da die Energie reingesteckt mit dem ganzen Netzwerk, was ich eh schon die Jahrzehnte hatte. Und dann habe ich mit Happy Trace begonnen, habe da eine Firma gegründet, also eine GmbH dann gegründet, die es jetzt halt auch gibt, immer noch gibt, ne, die Rightime GmbH. Und da habe ich dann alles reingesteckt, was ich so machen wollte. Und dann kam noch das Bundeslehrteam mit dazu, ne, von der DIM. Mhm. Und dann war es 2018 und dann kam der Switch wieder zurück zu meinem Bruder. Wo wir gesagt haben, hey, irgendwie, du hast den Waldkindergarten als Geschäftsführer, du hast das und das und das im Outdoor-Bereich, hatte dann irgendwie Heimat drauf, hatte der, wo auch ein bisschen Fahrtechnikkurse gemacht hat. Und dann hat man die Möglichkeit, eine Gaststätte zu erwerben in Treuchtlingen mit der Location außenrum, was vielen Locals bekannt ist, ne, durch die Specialized SRAM Enduro Series, eine richtig gute Mountainbike-Location. Und da hat man die Möglichkeit zu spinnen. Einfach Ideen zu spinnen. Und dann haben wir ein Was-ist-wenn-Szenario gemacht. Und dann kam noch der Basti mit dazu. Der hat zu dem Zeitpunkt am Adventure Campus in Treuchtlingen Outdoor-Management studiert. Ja, dann haben wir einfach ein Konzept gebaut. So, wünsch dir was. Und das haben wir uns gewünscht. Und der Wunsch ist wahr geworden.
Geil.
Ja.
Holmmüllern Trails hat 8 Trails?
Genau, 8 unterschiedliche Lines.
Wow, Alter, das war
geschätzt. Ja, genau so, 6 Trails, 8 Lines und geht jetzt so nach und nach, wird das immer, immer spannender, da kommt das ein oder andere jetzt immer mehr mit dazu.
Geil, also es bildet sich weiter. Ich habe auch mal irgendwo Gerüchte gehört von einem Skilift.
Genau, also da gibt es so...
Oder ein Mountainbike-Lift eigentlich, kann man ja sagen.
Ja, so ein Lift.
Das ist ein Lift halt.
Ein Lift, genau. Da gibt es Ideen und Initiatoren aus Treuchtlingen, die wollen diesen alten Lift am Skihang, wollen sie so nutzbar machen, dass im Winter und Sommer einzusetzen ist. Da gibt es immer viele Hürden, ja, und die sind ziemlich gut im Hürdenspringen.
Ja.
Na, ob sie es in die Zielgerade schaffen, weiß ich jetzt aktuell nicht.
Ja. Die Hürden sind meist die Anwohner, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, auch sämtliche Auflagen und auch Prozesse dann, ne, die du gehen musst, ja. Aber da gibt es, das Gespräch wird sehr aktiv mit den Anwohnern geführt. Das ist ganz wichtig. Und das im Endeffekt, dass man weiß, was passiert und ob sie das wollen oder nicht. Veränderung ist für die meisten Menschen ein kleines Problem.
Ja, ja.
Aber mei, so ist das Leben.
Kurz resümiert, dein Leben immer menschenaffin, also du wolltest Menschen begeistern durch Snowboard-Trips oder gute Zeit miteinander verbringen und im Idealfall das Verpacken irgendwie mit eigenen Erfahrungen oder eigenen Lernkurven, wenn ich das mal kurz so runtergebracht habe. Darauf hat auch dein Business so ein bisschen basiert, aber wenn man dann sagt, okay, cool, wir pachten oder kaufen jetzt so eine Gaststätte und machen Trails drumherum, dann kommt ja auch sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand dazu. Du hast eine GmbH gegründet, da gibt es sehr, sehr viele administrative Dinge. Du hast gesagt, du hast dein Abitur nachgeholt, aber ich sag mal so, der Surfer, Snowboard-Boy, der ist ja nicht unbedingt der ambitionierteste Backoffice-Manager. Wie hast du dich in diese Prozesse eingefuchst? War da für dich diese Akzeptanz da, okay, das ist Teil des großen Ganzen oder da will ich auch rein oder hast du von Anfang an gesagt, das gebe ich ab?
Ab dem Zeitpunkt, wo ich eigene Rechnungen geschrieben habe und das ja schon gelernt habe in meinem kaufmännischen Bereich und dann auch in Richtung Abitur und ich habe ja auch europäische BWL angefangen zu studieren, die musste ich aber dann auf Eis legen, weil einfach Fulltime-Business dann dazu kam. Da habe ich das alles gelernt und ich habe gelernt, sauber zu arbeiten. Ich habe das, mein damaliger Ausbilder, das war einfach, das war alter Schlag, alte Schule und da habe ich das alles gelernt. Und natürlich am eigenen Leibe lernst du es am meisten, wenn du dann eigene Kleinunternehmen gründest, das dann in eine GmbH überführst. Das sind schon Aufgaben dahinter. Ich wurde gut begleitet durch einen Steuerberater, aber viele Tätigkeiten sind ja bei dir liegen geblieben. Mhm. Na, also ich habe das im Kleinen so nach und nach gelernt. Natürlich jetzt in der Größe, wo wir jetzt sind, muss man dann schauen, wer welche Aufgaben übernimmt. Und da haben wir dann die Aufgaben auf verschiedene Schultern übertragen, damit auch das Controlling funktioniert, damit die Buchhaltung funktioniert, damit das Personalwesen funktioniert. Also diese ganzen Basis sollen, damit der rechtliche Bereich funktioniert. Genau, da muss man sich reinarbeiten, muss man offen sein, ne, und permanent lernen. von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, von Abschluss zu Abschluss die BA irgendwann zwischen den Zeilen lesen, ne? Die Auswertungen, die monatlichen, das gehört dann auch mit dazu, hat dann mit dem, der Andi begeistert Menschen draußen im Outdoor-Sport, begleitet sie auf ihrem Weg, hat das damit dann nichts zu tun. Das ist dann wirklich, du sitzt da und arbeitest einfach deine To-Dos ab.
Genau. Ja, spannend. Wir haben vorhin in der Küche auch drüber gesprochen, dass du bist ja quasi bei euch der Feel-Good-Manager. Also, ihr seid jetzt ein bisschen größer geworden, habt eine GmbH, eben, was ich vorhin gesagt habe, Gastro, Coaching, sehr, sehr vielseitig aufgestellt, auch mit physischen Produkten. Und ihr habt natürlich dementsprechend auch Mitarbeiter und da gehört Mitarbeiterverantwortung dazu. Und ich glaube, dass Mitarbeiterverantwortung oder auch Mitarbeitermotivation eher in dem Punkto heutzutage eine viel, viel größere Aufgabe ist, als es früher mal war. Weil ich glaube, vor einiger Zeit war es halt so, okay, cool, ich bekomme ein Gehalt und ich arbeite hier und damit einher geht die Verantwortung, eben seiner Arbeit gerecht zu werden. Aber so ein bisschen Generationenwechsel, Weiterentwicklung, Social Media bestrahlte Menschen sehen das vielleicht heutzutage ein bisschen anders. Und das heißt, da steht man natürlich vor neuen Herausforderungen, was Mitarbeiterführung angeht. Wo siehst du da große Potenziale oder was sind vielleicht so ein paar Tipps, die du mitgeben kannst für Leute, die vielleicht da noch sich ein bisschen weiterentwickeln wollen? Mhm.
Wieder mal, ich hatte das Glück, alles erfahren zu dürfen von dem knallharten Chef, der mit Zuckerbrot und Peitsche arbeitet, aber wirklich so ein Alpha ist.
War das bei Foto-Video-Gedöns?
Ja, genau. Bis hin zu der Laissez-faire-Stil, ja, mal schauen, was geht, du wirst ja schon machen und so. Bis hin zu dem, dass ich für mich mir meine Gedanken gemacht habe, wie hätte es denn ich am liebsten jetzt? Und daraus hin ist die Idee entstanden, dass wir einen Ansprechpartner bei uns in der Firma drin haben. So ein, mein Gott, irgendwie braucht der Namen halt Feel-Good-Manager, Ansprechpartner, so ein Human Resources-Dingsen-Typ halt, ne, der halt zuhört und den du sagst, macht. Denn wir haben mitbekommen, wir haben keine Arbeitnehmer bei uns. Und wir sind keine Arbeitgeber. Wir haben ein Team, was partizipieren will, die wollen mitmachen, die wollen mitbestimmen, aber wie kriegst du das in eine Firma eingegossen? Na, wo es immer noch heißt, ja, das sind die Chefs. Mhm. Schwer. Und da waren viele Gespräche, viele Workshops nötig, um mal in die Reflexion reinzugehen, was jeder Einzelne kann, also Stärken bewerten und auch Schwächen bewerten. Und das passiert natürlich wunderbar in so Einzelgesprächen, Entwicklungsgesprächen mit dem Personal. Und da hat man bei jedem gespürt, die wollen mehr, die wollen da was weiterbringen. Und das ist diese X- und Y-Generation, die sind keine Arbeitnehmer mehr.
Eigentlich Selbstständige.
Die sind Selbstständige innerhalb einer Firma, die wollen sich entwickeln und unser Ziel war es, jeden einzelnen Mitarbeiter eine Plattform in der Firma zu geben, dass sie sich dorthin entwickeln können, wo sie wollen. Und wenn sie sich dann über die Firma hinaus entwickeln, dann haben wir es richtig, haben wir alles richtig gemacht. Denn dann haben wir sie begleitet auf ihrer Reise, wo sie sich von uns den Input geholt haben. Und ich stelle mir mal vor, wenn so ein Mitarbeiter dann so in 20 Jahren, wenn er sagt, boah, der hat die und die Stelle oder hat sich da und da in dem erfüllt, was er damals vor 20 Jahren schon als Idee hatte, es gibt nichts Besseres. Mhm. Ne? Wenn wir ihnen die Möglichkeit geben können, bei uns in der Firma sich da voll zu entwickeln und voll die Erfüllung zu bringen, dann ist es ein Checkpot für alle.
Sucht ihr gerade noch Mitarbeiter? Das ist ein idealer Werbeblock, auch nochmal so eine,
ja,
so eine Mitarbeiterwerbung einzuspielen.
Jingle. Nee, das ist, das, man merkt einfach, dass das, das kommt gut an und wir mögen es, denn wir sind keine klassischen Chefs, Geschäftsführer, die von oben alphamäßig reinbuttern, sondern wir sind eher so diese Beta-Chefs, die Teamer sind. Mhm. Wir spielen im Team mit. Wir haben unsere Rollen im Team auf und unterstützen das Team. Merkt man natürlich auch, dass es in gewissen Bereichen es Schwächen gibt. Mhm. Und wenn du die offen ansprichst, mit einer offenen Fehlerkultur, dann bist du einfach nur einer, nämlich ein Mensch. Mhm. Du bist ein Typ, der unterstützt, der ehrlich ist. Und von der Rolle her ist es so, dass diese Geschäftsführer, die müssen halt entscheiden. Das sind die Typen, die dann am Ende eine auf die Fresse kriegen, wenn was schiefgelaufen ist.
Genau. Mal, ja. Das Ordnungsamt kommt und unter die Fritteuse guckt.
Genau. Und dann ist es nicht der Mitarbeiter, der die Fritteuse da jetzt nicht sauber gemacht hat, sondern das liegt dann an dem Geschäftsführer, weil der das dann richtig drauf bekommt. Ne? Ja. Um in diese Reise zu gehen, hat es wirklich viele Gespräche mit den Mitarbeitern benötigt, viele Gespräche auch mit den Geschäftsführern benötigt, weil das war eine neue Reise, die wir letztes Jahr eingeschlagen haben im Herbst.
Also ihr habt das vorher noch klassisch geführt, kann man das sagen, oder?
Wir hatten Teamleitungen, also klassisches Organigramm, ne? Oben die Chefs, dann hast du die verschiedenen Geschäftsbereiche. Innerhalb der Geschäftsbereiche hat es Leadsfunktionen gegeben. Na klar, hierarchisch von oben nach unten durch. Man hat aber gemerkt, dass die Mitarbeiter, die wollten, aber die haben diesen freien Raum nicht so genießen können, nicht so sehen können. Und aus dem Grund haben wir in dem Jahr die Führungsebene komplett gekillt. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Chef mehr, es gibt keinen Gruppenleiter mehr, sagt man auch, oder so Lead auf gut Deutsch jetzt hat, sondern wir haben die Teams in sich gestärkt, dass sie im Team entscheidungsfähig sind. Mhm. Dass sie im Team auch intern ihre Kompetenzen gegenseitig übertragen. Heißt, du hast so noch Backup-Funktionen, ne? Jeder kann alles mal übernehmen. Ne? Als Beispiel, jeder kann zum Beispiel die Kasse von der Talstation. Mhm. Egal, ob er jetzt hinten in der Gastro ist oder nur Getränkeservice macht oder Spüldienst macht, sondern jeder kann an die Kasse. Und somit ist jeder ersetzbar. Von der Wertigkeit her ist jeder gleich. Und dadurch entsteht so eine unglaubliche Gruppendynamik. Mhm. Und wenn mal einer was noch nicht kann, hat er immer die Chance, es im Team zu lernen.
Mhm. No? Wie funktioniert das mit dem Reporting, wenn jetzt so ein Team Gastro Entscheidung fällt, hey, keine Ahnung, am Wochenende steht eine große Veranstaltung an, wir müssen jetzt irgendwie einkaufen oder irgendwas anderes. Mhm. Und wenn am Ende was in die Hose geht, bist ja trotzdem du dann wieder als Geschäftsführer der Verantwortliche. Findet da irgendwo eine Absprache statt oder kriegst du halt einfach immer E-Mails mit, übrigens, wir haben die und die Entscheidung getroffen, nur dass du es weißt, ciao.
Ja. Also in einem gewissen Rahmen können sie komplett selber entscheiden. Ja. Ne? Auch mit externen Catering und so weiter. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel weitere Dienstleistungen hinzugebucht werden, wie geführte Tour noch oder Barbecue und so weiter, ne? Wo man auch dann werden weitere Leute mit eingeschaltet von uns, die zum Beispiel mit dem Gastro nichts zu tun haben, ne? Vom Eventmanagement zum Beispiel aus dem Office raus, gell? Dann werden die eingeschaltet, hat aber mit der Geschäftsführung nichts zu tun. Ne, die sind da wirklich interdisziplinär unterwegs, die unterstützen sich gegenseitig auch über den Tellerrand wieder hinaus. Das funktioniert so weit, so gut, bis sie irgendwo einen Stolperstein spüren. Und wenn ein Stolperstein kommt, haben wir einen Team-Coach bei uns mit drinnen in der Firma, der unterstützt immer, also der begleitet das Team dann in Entscheidungsprozessen. Mhm. Ne? Und das ist meine Rolle als Feel-Good-Manager und Team-Coach. Und dieser Team-Coach geht überall mit rein, in verschiedenste Prozesse, in verschiedenste Showfix, wenn es benötigt wird. Mhm. Andernfalls läuft das alles komplett autark.
Mhm. Das ist dann eher so, cool, ich habe eigentlich einen Berater, falls ich ihn brauche.
Genau.
Und ich hab hier meinen Joker, den ich ziehen kann, wenn ich mal nicht weiter weiß.
Genau, also die rufen mich dann an, die buchen mich dann hinzu und dann bin ich mit dabei, dann höre ich mir das an. Und da habe ich immer noch den Hut dann des Beraters, des Coaches auf, ich begleite halt da. Und wenn es dann noch irgendwelche Themen gibt, die wirklich große Entscheidungen benötigen, wie zum Beispiel, wir brauchen jetzt einen neuen Kühlschrank oder erweiterten Kühlschrank. Ja? Genau, dann brauchen wir einen Sponsor. Ja, und das sind halt die Geschäftsführer. Mhm. Ja, dann muss das kurz zusammengestellt werden, das Konzept im Team, aus dem und dem und dem Grund, weil wir hier höhere Nachfrage in dem und dem Bereich haben, würden wir uns einen neuen Kühlschrank wünschen oder eine Gefriertruhe wünschen. Okay, ja. Ne? Mhm. Und der kostet so und so viel, kommt da und daher und so können, wenn sie es richtig smart machen, so und so, ab dem und dem Zeitpunkt ist der Return of Invest und da mit dem und dem Deckungsbeitrag dann skaliert in die nächsten 1-2 Jahre. Ja. Also, das ist für uns Team, das vollkommen funktioniert. Ein paar kennen das ganze Spiel schon. Ja. Ein paar denken sich, was zur Hölle ist hier jetzt los? Seit wann darf ich jetzt entscheiden? Seit wann bin ich jetzt Entscheider? Ja. Seit wann?
Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, die Mitarbeiter oder Arbeitnehmer heutzutage wollen keine Verantwortung mehr tragen. Aber das, was ihr macht, ihr schiebt sie ja regelrecht hin. Gab es da schon auch so Momente, wo die Leute gesagt haben, ich will das nicht entscheiden, ich will das nicht verantworten, ich möchte das nicht?
Nein, haben wir nicht. Denn das Team ist in sich so stark, die halt argumentieren, das sind diese Outdoor-Dudes, die, es gibt, du musst entscheiden, im Outdoor-Bereich musst du entscheiden, so dahin gewabert, das geht nicht und das ist wirklich eine hohe Qualität, was wir an Mitarbeitern haben. Und wenn sie irgendwie mal in so eine Entscheidungsfalle reintreten oder Gefühl haben, reinzutreten, dann unterstützt wieder ein anderer, sagt, ey, ich weiß nicht, ich glaube, das passt jetzt gerade nicht so. Lass uns mal kurz in Andi noch anrufen und dann block ich das so Richtung Geschäftsleitung noch weg. Sage ich, boah, meine Idee wäre die und die. Ne? Habt ihr das schon bedacht? Und wenn es dann wirklich zum Entscheidungsengpass kommt, dann wird kurz die Geschäftsführung, wird dann in unserem wöchentlichen Show fix, würden dann die Themen kurz durchgegangen. Hier haben wir die und die Anfrage und wie machen wir es denn jetzt? Na, und dann bist du der klassische Entscheider da oben in der Geschäftsführung, weil das Team ja da irgendwie ein Problem hatte, das zu entscheiden. Es ist viel Arbeit, dorthin zu kommen. Es braucht viel Gespräche, dorthin zu kommen. Es hat mit sehr vielen Emotionen zu tun. Es hat mit sehr viel Reflexion der eigenen Person, des Teams zu tun. Viele Feedbackgespräche. Aber nur so entwickelst du dich als eigene Person weiter. Und so entwickelst du dich dann auch im Team weiter. Und wir haben ein bombenstarkes Team in allen Bereichen. Es gibt immer Probleme. Ne? Aber was ist ein Problem? Ein Problem ist eine Abweichung von der Norm, von dem Klassischen, wie es läuft. Ja, und dann gibt es halt wieder eine Entscheidung. Und wenn das Team oder die Person die Entscheidung für sich selber schon, die Lösung, ne, lösungsorientiert, wenn sie sich für sich selber schon entschieden hat, so und so mache ich es das nächste Mal und dann passiert es nicht mehr. Hey, dann sind wir wieder genau da. Offene Fehlerkultur, bitte mach Fehler, lern was draus, verändere es das nächste Mal. Wenn du es selbstständig schaffst, super. Wenn du Unterstützung brauchst, ist wer für dich da. Läuft.
Sau geil. Interessant, du bist ja immer noch auch viel im Coaching-Bereich selber unterwegs. Haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. Das heißt, du gibst immer noch selber Kurse, du coachst selber, du machst aber auch Lehrausbildungen eben für die DIMP, wo du quasi zukünftige Coaches ausbildest. Mal ganz kurz so einen Blick zurück, die letzten 2 Jahre, Mountainbike-Sport ist absolut geboomt. Also Lieferengpässe noch und nöcher, weil sich so viele Leute Mountainbike-Stuff gekauft haben, weil so viele Leute aufs Mountainbike gestiegen sind. Es ist natürlich jetzt auch ein ganz anderer Schlag Menschen auf Bikes unterwegs. Wie hast du das wahrgenommen? Haben sich die Mountainbiker in deinen Kursen verändert? Wenn ja, in welche Richtung?
Ich habe ein großes Glück, dass ich seit ganz, ganz langer Zeit mit vielen Mountainbikern und auch Fahrradfahrern unterwegs bin. Mhm. Ne? Der redaktionelle Input hilft da mir sehr viel. Und da habe ich relativ früh das Gefühl gehabt, ey, hier passiert was ganz, was Großes. Dann wurde Mobilität zum Megatrend auserkoren. Auf einmal sind Dynamiken in der Industrie entstanden, dass große Investorfirmen kleine Radlbuden einkaufen. Und dann war für mich klar, okay, jetzt geht's in die Breite. Und da haben wir uns von der Fahrtechnischen Schule her dementsprechend angepasst. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, unser System umzustellen. Hin dazu, dass wir die Inhalte der Kurse minimiert haben, dadurch die Einstiegsschwelle, also dieses Mitmachen, haben wir nach unten gebracht, haben aber den Inhalt, also was wir vermitteln wollen, der Fokus war dann auf Lernfestigung. Das heißt, durch verschiedenste Wiederholungen versuchen wir in verschiedensten Bereichen, verschiedensten Untergrund, versuchen wir die Bewegungen so zu manifestieren, dass sie rauskommen und sagen, boah, ich fühle mich jetzt wirklich sicher. Nicht, ich habe in dem Kurs jetzt halt von stehend rollen, gell, bis hin zu Bunny Hops, Candy Flick, ja, Hinterrad versetzen, alles gelernt. Ne? Ja. Und am Ende war es dann so, wie war's? Boah, der Guide, ey. Der Coach, der kann armer gut fahren. Ne? Also da waren wir auch noch nie. Ja. Und da haben wir auch viel mit den Coaches intern gesprochen, weil die sind alle sehr motiviert, haben eine sehr hohe, sehr hohe Motivation, da was abzuliefern. Dass man denen auch ihr Mindset ein bisschen gebogen hat dahin, hey, wir sind jetzt in der Breite angekommen. Du kannst mit viel weniger viel mehr erreichen. dass sie mal einen Trail locker runterrollen, dass sie schön auf dem Rad stehen, dass sie die Bremse beherrschen und wenn die Stufe kommt, abrollen.
Wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, du sagst, dass die Leute, die jetzt Kurse buchen, eben nicht mehr Core Mountainbikers schon sind und sagen, hey, ich möchte jetzt mal einen Kurs machen, ich fahre eigentlich viel Mountainbike, sondern oftmals, ey, ich habe mir ein Fahrrad gekauft, ich mache jetzt den Kurs, aber eigentlich kann ich gar kein Mountainbike.
Ja, mal ganz knallhart gesagt, Problem Selbstbild, Fremdbild, kommt ein Typ mit einem neuen Enduro-Bike und sagt, hey, ich habe jetzt hier einen Enduro-Kurs gebucht, hey, weil ich möchte endlich mal abchecken, was dieses Fahrrad alles kann. Mhm. Da stehst du als Coach da und denkst dir, willst du mich verarschen? Mhm. Nö, die haben gesagt, ja, was ich so fahren will und was, wo ich so unterwegs sein will, ja, läuft. Ne? Und da haben wir gemerkt, ey, es geht alles in die falsche Richtung und somit haben wir dann auch viel in der Aufklärung nochmal Kurse nochmal mehr erklärt und so weiter und die Inhalte einfach runtergepackt. Die Teilnehmerzahlen auch zwischen 6 bis 8, dass der Guide da mehr Spielformen hat, unterschiedlich die Leute dann anzuspielen, mhm, in Bewegungsabläufen und so weiter. Das heißt, oft, also es ist, früher war es so, du hast vielleicht 1 bis 2 Kurse innerhalb eines Kurses gemacht, weil du 1 bis 2 Level hattest. Mittlerweile hast du Standard 3 Level innerhalb eines Kurses und da brauchst du eine sehr hohe Übungsvielfalt, Variantenvielfalt. Da haben wir die Guides auch wirklich drauf weitergebildet, ne, mit welche Spielformen, welche Methodiken, also dass die Methodikvariation höher wird und viel auch aus dem pädagogischen Kinderbereich raus, so schöne Übungen, ne? Und was den Kindern taugt, die Erwachsenen feiern es, weil sie endlich mal wieder jung sein dürfen, Kind sein dürfen. Und durch das, dass wir da dieses Lächeln, Happy Trace, Lächeln da reinbringen, geht der Lerntrichter wieder auf. Ja. Es geht nicht mehr um müssen, es geht können, wenn sie wollen, durch persönliche Bereitschaft. Und auf einmal lernen die spielerisch und die haben alle sau viel Spaß. Und da geht es nicht um Vollgas, Anlieger, Ballern, Springen, sondern einen Spaß in der Bewegung drinnen. Und die lernen dann von selber, wie Kinder ja eben. Ja, ja. Und den Schlüssel zu nutzen und durch die Tür zu gehen, braucht bei Erwachsenen so ein bisschen seinen Weg.
Ich glaube, jeder, der dich kennt, weiß, dass dein inneres Kind auf jeden Fall nicht verloren gegangen ist.
Junge. Kann schon sein.
ziemlich cool. Kurze Einschätzung, prozentuale Verteilung. Wie viele von euch sind E-Bikes und wie viele sind Bio?
Von den Kursen? Ja, jetzt hat die 50-50-Schwelle geschossen. Genau, ja.
Glaubst du, das wird irgendwann so eine 60-40, 70-30 mehr E-Bikes als Bio?
Selbstverständlich, das ist der ganz normale Weg mit den neuen E-Mountainbikes, die jetzt kommen, diese Light-E-Bikes, die kommen jetzt einfach zu den Kursen. Das ist die Frage jetzt, ab wann, dass man das verschmelzen lässt. Na, ich denke mal so in 2-3 Jahren wird es eine Verschmelzung sein, dass du einfach wieder Bike-Kurse anbietest. Na, und dann kommen alle beide und haben alle, also den E-Mountainbike, normalen Mountainbike, jeder hat seinen Spaß, du musst in dein Kurskonzept. Haben
alle euer Commit dran, das heißt, die Teammitglieder, die Bio sind, können noch gezogen werden.
Ja, genau. Aber so ist die Idee, dass es wirklich in die Richtung geht, weil mittlerweile kommen TeilnehmerInnen zu Kursen, zu normalen Mountainbike-Kurse. Und haben ein E-Bike dabei, normal.
Ja, weil sie halt ein Mountainbike gekauft haben.
Ja, genau. Oder weil sie sich überlegt haben, sie haben jetzt halt hier ein Business-Bike, ne, wo sie sich dann kaufen können. Und haben gesagt, dachten sie, bevor ich mir jetzt ein Mountainbike kaufe, kaufe ich mir ein E-Mountainbike, weil es im Budget drinnen, okay, das ist ihr Fahrrad.
Genau, Verständlich. Spannend. Ich habe keine Fragen mehr. Mir fällt zumindest gerade keine ein. Wir sind bei 43 Minuten. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Aus freien Stücken.
Was kann ich denn noch erzählen?
Ich bin Botschafter. Vielleicht appellieren oder wir können über irgendwas diskutieren.
Boah, nee.
Wie ist es bei euch, Holmödern-Trails mit Night Rides? Kopflampe.
Night Rides.
Ja, also weil wir kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit und es wird jetzt dann bald dunkler und ich war jetzt auf dem Mountainbike-Kongress in Österreich. Spannendes Thema und im Ich will das nicht jetzt zu viel preisgeben, aber ich möchte mich zumindest mit auseinandersetzen, wie stark das Wild beeinträchtigt wird durch Mountainbiker. Und Night Rides oder Kopflampen sind da ja ein riesiger Störfaktor. Mhm. Wie geht ihr damit um?
Also ich mache keine Night Rides. Das ist so mein Ding, weil ich...
Gut, aber eure Trails sind ja nicht abgeschlossen.
Die Trails sind offiziell, haben die Öffnungszeiten. Ja. Ich glaube, die sind dann jetzt im Winter bis 17 oder 18 Uhr. Mhm. Genau. Mir persönlich geht es immer um die Öffentlichkeitswirkung, wie wir als Mountainbiker dann gesehen werden und wie viel, dass du argumentieren musst in Gesprächen, dass das erlaubt wird, was du machen möchtest. Sag mal, es braucht immer sehr, sehr viel Energie und ich persönlich finde, die Energie, die bringe ich einfach da rein, wo es mir richtig viel Spaß macht und nicht mit Ellbogen dann an solche Themen ranzugehen. Ja. Und wenn mal ein Night Ride nötig ist, weil man einfach zu spät irgendwo von der Hütte dann runterfährt, dann ist es halt so, dann hast du deine Lampe mit dabei. Aber das wirklich, jeder hat so seine Idee dahinter. Die einen sagen, ah, ich mache Night Rides, weil das ist für meine Blickführung das Allerbeste. Ja, ja, okay. Die anderen sagen, boah, da kannst du so geile Bilder schießen, das ist so episch, das Ganze und diese Stimmung und so weiter. Dort, wo Mountainbiker unterwegs sind, dort, wo Autos fahren, da ist auch kein Wild. Das Wild gewöhnt sich ziemlich schnell dran.
No. Das ist auch so ein bisschen meine Theorie, aber ich bin auch bei dir, ganz klar, es ist gleiche Zielkonflikt mit Fullface, ja? Ich eigentlich der Meinung bin, unsere Mountainbikes werden immer besser, wir Mountainbiker werden immer schneller, eigentlich wäre es sicherer, wenn wir mit Fullface-Helmen fahren würden, weil wir halt häufig auf die Schnauze fallen. Außenwahrnehmung von Fullface-Helmen ist immer der Mountainbike-Raudi in der Ritterrüstung, der jetzt hier den Berg runterknallt. Auch Zielkonflikt, gleich so ein bisschen bei der Lampenthematik. Ich meine, wie viele Menschen gibt es da draußen, die einfach 9-to-5 im Büro sitzen müssen und halt um 5 nach Hause kommen und dann sagen, hey, wenn es halt dann so ist, dann kann ich halt im Winter nur noch am Wochenende fahren und meine Feierabendrunde unter der Woche geht halt dann nicht mehr. Ja, voll schade. Und da einfach einen gesunden Mittelweg finden, glaube ich, also ganz ohne Einschränkung persönlich wird es nicht gehen. Man muss sich einschränken. Das ist gleiches wie bei Klimawandel, nachhaltigem Lebensstil, allem. Aber man muss sich auch nicht aufgeben und da irgendwo einen Mittelweg finden oder zumindest bewusst und bedacht die richtigen Wege dann zu nutzen oder die richtigen Uhrzeiten zu finden.
Ja, es hat alles was mit der Einstellung zu tun und wo du dich drauf polst, dann hast du da auch deine Argumente. Und was ich gerne noch mit dazu gebe, ist, es ist gar nicht so schwer, seinen Traum zu leben. Du musst nur klar sein, welchen Traum du hast.
Ah, geil. Können wir das hinten auf dem Wohnmobil draufschreiben?
Nee, es ist manchmal ein bisschen Flachs gesprochen. Ja. Aber wenn du dich darauf fokussierst, was du willst, dann findest du auch einen Weg dorthin. Und was es bedeutet, ist Arbeit. Du musst aus deiner Komfortzone raus und du musst offen sein, dich in Bereiche weiterzuentwickeln, wo es einfach unangenehm ist. Aber das Schöne ist, jeder kleine Umweg, der dich dahin bringt, macht dich einfach nur so breiter in dem Ganzen und du erfährst so viel mehr und das ist das, was ich bis jetzt mein ganzes Leben lang mache. Ich gehe einen Umweg nach dem anderen. Ich habe eine Redakteurenausbildung dann mit 36, 37 noch gemacht, weil ich das wollte, weil ich das alles verstehen wollte. Ich habe dann nochmal ein Projektmanagement-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Mental-Coach-Ausbildung noch gemacht, weil ich einfach mehr verstehen wollte, einerseits von mir, aber auch draußen von der Szene und auch, wie kann ich besser mit den Leuten umgehen, wie kann ich sie erfolgreicher begleiten in ihrem Prozess. Und somit heißt es aber, raus aus dem Komfortbereich und rein in das Neue. Corona hat uns dazu gebracht, dass wir wirklich viel Neues erleben dürfen, auch in uns selber. Hey, und im Endeffekt geht es darum, annehmen, aufstehen, das Beste draus zu machen, denn wir leben immer noch in einer unglaublich geilen Zeit. Uns liegt jeder Wunsch, können wir uns erfüllen. Wichtig ist nur, den Weg dorthin zu sehen.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du gerade ansprichst, weil uns werden so viele Wünsche vorgelebt, also die man haben kann durch soziale Medien. Und was die Leute verlernt haben, ist den Blick dahinter zu sehen, wie viel Arbeit das war, dass dieser Mensch, der seinen Traum gerade lebt und öffentlich macht, wie viel Arbeit das war, um dahin zu kommen. Und ich glaube, dass das so eine Botschaft sowohl an Jüngere als auch an Leute sind, die vielleicht einfach mal aus ihrem Routineleben ausbrechen möchten, nicht immer alles zu sehen, ach Mensch, der hat so gut, sondern vielleicht auch zu sehen, ach Mensch, eigentlich geht es mir ziemlich gut und ich würde das auch gern machen. Was muss ich tun, um dahin zu kommen? Weil dieser Ausbruch, der ist schwierig, weil man halt einfach weich schläft, warmes Essen hat und das Wasser aus der Leitung kommt und man immer denkt so, ja.
Und diejenigen, die es machen, weiter so machen wollen, auch vollkommen in Ordnung. Ich habe Freunde, die sagen, Mensch, Anne, das, was du magst, das ist verrückt, mit so viel Risiko unterwegs zu sein. Ich liebe meinen 9-to-5-Job, auch wenn es manchmal ein bisschen nervt, ja, aber der Chef und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn du dich mit den Leuten dann tief unterhältst, sie sind damit zufrieden. Mhm. Nicht nur arrangiert, sondern sie sind damit zufrieden. Wenn du aber die ganze Zeit zweifelst, dann wird es Zeit, was zu verändern. Weil ich kenne es halt von älteren Menschen. Ich habe das Glück, dass ich mit vielen Menschen draußen zu tun habe und manche kriegen es erst dann so mit 60, 70 auf die Kette und dann sagen sie, hätte ich doch damals. Mhm. Ja, und das ist einfach schade, weil da merkst du auch dann, denen ist dieser Spirit ist eigentlich verloren gegangen, weil sie die Lebensenergie nicht mehr haben. Und dann siehst du auch wieder 70-Jährige, die vor dir stehen, die haben eine Lebensenergie, die sind immer noch da, die wollen keinen Skatabend, die gehen noch joggen, die gehen noch nordisch walken, die machen noch Fitness. Das sind für mich Menschen, wo ich dann sage, hey, so will ich in Zukunft sein. Das ist so das Ideal für mich, denn die schauen nicht alt aus. Die haben sind vielleicht 70 Jahre alt, aber die haben einfach das gewisse Etwas, dieses Strahlen in den Augen, das kannst du nicht faken. Das ist da oder ist es nicht da? Und es gibt auch junge Leute mit 25, die dieses Strahlen nicht mehr haben. Mhm. Und die sind für mich alt. Mhm. Und deswegen entwickelt euch weiter, macht so euer Ding. Also, und darauf hinarbeiten, worauf das man Bock hat. Und wenn es so eine Kleinigkeit ist, ne, das muss ja nicht sein, dass mir das Leben verändert, aber wenn es so eine Kleinigkeit ist, ich wollte schon immer mal nach Italien in Urlaub, aber das ist ja so schwer. Ne, macht euch die Gedanken, wie es möglich ist, nach Italien in Urlaub zu fahren. Das ist alles möglich, man muss nur senden, empfangen. Je mehr, dass du mit Leuten drüber redest, dass du was möchtest, weil das so die Idee, da brennst du dafür, das Gegenüber, die meisten helfen, die sagen, ey, hast du an das schon gedacht, hast du an das schon gedacht? Mhm. Und das ist dieses Resonanzprinzip, Sender, Empfänger. Wenn du anfängst zu senden, dann kommt was zurück. Und dauert vielleicht ein bisschen, aber dann kommt genau das Richtige zurück. Und nach dem Prinzip lebe ich.
Wunderschöne Schlussworte. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank dir, Jasper. War schön.
Tolle Folge. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Bis nächste Woche. Und ja, wenn ihr Bock habt, Heumüdern Trails, kann ich persönlich nur empfehlen. Kaspressknödel mit Salat esse ich sehr gerne dort.
Yo!
Und ansonsten Fahrtechnikkurse bei Happy Trails. Und wenn man dich persönlich finden möchte, dann geht man einfach bei Google Andi Rieger
an. Andi Rieger, genau. Ich glaube, ich habe auch sogar eine Homepage. Genau.
Vielen Dank. Alles Gute auch privat. Tschüss.
Danke. Tschüss.